Sei Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen. Heute sind wir mit dem Mikrofon zu Gast bei Dieter Erbe und wir wollen gemeinsam einen Blick zurückwerfen. Wie war es damals? Putterparty in den 1990er Jahren. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Lieber Dieter, ich weiß, du bist seit über 25 Jahren bei Sai Baba. Damals war sein Name ja noch nicht so in aller Munde wie heute. Weißt du denn noch, wie du von ihm erfahren hast?
Kann ich mich ganz genau dran erinnern.
Erzähl.
Das war in Findhorn im August 1985. Findhorn, spirituelle Community in Schottland, in Nordschottland. Und ich habe dort einen väterlichen Freund, also der lebt inzwischen nicht mehr. Und der hat mir im August, als ich dort mal zu Besuch war, davon erzählt, dass er im Februar das erste Mal hier in Indien war, also beim Sai Baba. Und in dem Moment wusste ich, dass meine Suche, die etwa 5 Jahre lang gedauert hat, dass die zu Ende war.
Allein durch das Hören des Namens?
Genau, das war ein körperliches Erlebnis. Und zwar hatte ich seit 81, das weiß ich noch ganz genau, damals war ich mit einer Stewardess von der Lufthansa verheiratet. Und da kriegt man ja diese Standby-Tickets. Und ich war in Bali und damals flog der Flieger von Jakarta aus über Singapur und Bombay nach Frankfurt. Da hat sie noch nicht diese Langstreckenflüge. Und ab Bombay war der Flieger ratzevoll und ich wurde aus dem Flieger entfernt. Mit noch ein paar anderen. Und wir haben dann 24 Stunden in Bombay verbracht. Und ich habe mich da sowas von zu Hause gefühlt, obwohl das ja eine furchterregende Stadt ist. Davon habe ich nichts gemerkt. Das kam mir alles sehr bekannt, vertraut vor. Ich habe das genossen. Ich hätte auch länger da bleiben können, bloß leider war das ja nur so kurz. Ich muss ja meinen Dienst wieder anfangen. Hatte jedenfalls das Gefühl, ich muss noch mal nach Indien. Aber ich hatte keine Adresse, ich wusste nicht wohin. Es war das erste Mal in Bombay, dass ich überhaupt indischen Boden in diesem Leben betreten hatte. Und als ich dann so etwa nach 5 Jahren von dem Charles davon hörte, da wusste ich, da fahre ich hin. Dann habe ich da 2 Bücher gelesen, hier Der Heilige und der Psychotherapeut und Peggy Mason und Ron Lang oder so ist das ein Buch. Das gab es damals nur auf Englisch. Und die beiden habe ich gelesen und wähnte mich vorbereitet auf das, was mich dann hier erwarten würde. Und dann bin ich los. Am 1. Februar 1986 habe ich dann den ersten Darshan erlebt. In Whitefield war das. Ich bin dann nach Bangalore gekommen, auf Empfehlung in dieses Hotel, was es heute nicht mehr gibt, in der Innenstadt abgerissen worden, das Ananda Bhavan Hotel. Und da wohnten nur die Votis. Und dann bin ich in so eine Clique gekommen, sind am nächsten Tag morgens zum Darshan da rausgefahren. Und da waren nur ein paar Leute, also keine 50 Leute. Ich saß da an so einen Laternenpfahl angelehnt, an dem Gang, der da von seiner Behausung zu dem Baum kommt, zu diesem Banyan Tree, der das Zentrum des Darshans ja damals war. Da hatte er so einen Stuhl und da kam er da an und da habe ich gemerkt, dass mir die Tränen runterliefen. Und er hatte mich gar nicht zur Kenntnis genommen. Er hat sich um ein paar Argentinierinnen gekümmert und ich habe gesehen, wie die da hingeschmolzen sind. Und das deckte sich so in etwa mit dem Gefühl, was ich hatte. Ich schmolz irgendwie dahin.
Darauf warst du ja nicht vorbereitet. Du warst zwar durch die Bücher vorbereitet. Was hattest du denn gedacht, was dich da erwartet?
Ja, also ich war vorbereitet in dem Sinne, weißt du, man nimmt ja mehr wahr, wenn man mehr weiß. Und ich bin nicht so völlig blank hierher gereist. Aber was meine Erwartung, das war ja jetzt deine Frage, betrifft, ich hatte keine Erwartung. Also ich kann mich nicht an irgendwelche Erwartungen erinnern. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mir erhoffte, dass ich ihm den Packen Briefe, den ich von jeder Menge Leute in England, Schottland und auch in Deutschland eben mitgekriegt hatte, war ja ein halbes Jahr, wo ich wusste, dann fahre ich hin und habe dann davon erzählt. Oh, da haben sie mich auch ausgelacht, das machte nichts. Aber ein Briefchen haben sie mir teilweise dann auch mitgegeben. Und ja, und dass ich Babas erste Mal so richtig begegnet bin, das war am nächsten Tag und das war auch ganz schön, ja. Es waren, glaube ich, zwei Italiener, ein Pärchen, mit denen ich am nächsten Morgen mit dem Taxi wieder gefahren bin. Wir stiegen aus dem Taxi aus, ich gehe da durch das Türchen und nehme zielstrebig den Banyanbaum wieder ins Visier. Das war der 2. Februar 1986. Hab schon einen Platz ins Visier genommen, da setze ich mich hin, war noch kein Mensch da. Ich habe mich noch ein bisschen, ich glaube, so ein bisschen verwundert war ich, weil ja am Tag vorher, da waren ja schon ein paar Leute da, es wurden dann nicht viel mehr, aber da war jetzt noch keiner. Und auf dem Weg dahin gucke ich so nach links zurück und da sehe ich, da sitzen Tausende. Hinterher habe ich gehört, dass da 4000 Leute waren. Und da stand gerade die erste Reihe auf bei den Männern mit dem Ziel, sich dann zum Darshanplatz zu begeben und sich da hinzusetzen. Und in dem Moment wurde mir bewusst, dass ich da gemogelt hatte. Zwar nicht absichtlich, aber ich hatte da gemogelt. Und ich wusste jetzt gar nicht, was ich machen sollte. Also ich habe da nicht angehalten, nichts, sondern bin einfach weitergelaufen. Und dann saß ich da und keiner hat was gesagt. Und dann habe ich so praktisch innerlich um Verzeihung gebeten, dass ich da gemogelt habe und dass da natürlich jetzt mit Darshan, also für mich, nichts mehr laufen würde. Und da habe ich mich so getröstet damit, naja, ich habe ja 6 Wochen Zeit. Dann füllte sich der Platz, kannst dir vorstellen, wie das da aussieht, wenn da 4000 Leute kommen. Dann kehrte Ruhe ein und Baba erschien da hinten an dem Türchen zu seiner Residenz. Und er kam dann langsam daher, ganz normal, also anmutig, leicht, unbeschwert. Und ist da diese Sektoren mit diesen Gängen, die sind abgelaufen, alle ganz in Ruhe, langsam, bis auf meinen, den hat er ausgelassen. Da habe ich gedacht, oh klar.
Du wusstest ja warum.
Ja, genau.
Wie alt war Baba damals?
Das war kurz nach seinem 60. Geburtstag. Also er war, nach unserer Zeitrechnung würde er in dem Jahr 60 werden. Aber für die Inder hatte er seinen 60. Geburtstag ja im November zuvor schon begangen. Er setzt sich dann da auf den Darshan-Stuhl, auf den Thron. Und er hatte mir so ein bisschen so halb den Rücken zugekehrt, hatte also Blickrichtung weg von mir. Da wurden Bajats gesungen und Baba hat so auf der Lehne mit der Hand den Takt geschlagen. Und ich habe mich jetzt in Gleichmut geübt, wegen meiner Unkorrektheit. Ich hatte mir das auch schon, wie soll ich sagen, soweit es ging, vergeben. Und da steht Baba auf und kommt direkt zu mir. Stand er so vor mir, hat mich angestrahlt.
Solchen Schilderungen muss ich immer weinen.
Ja, ich auch. Manchmal kann ich das erzählen, da kommen keine Tränen, aber jetzt ist es so. Ja, und dann, er strahlte mich einfach so. Das hat natürlich bloß Sekunden gedauert, ne? Und dann, das ging mir automatisch, habe ich hier den Stapel Briefe ihm so entgegengehalten, den hat er genommen. Es war so, glaube ich, als wenn er genickt hätte und als wenn er sich dafür bedanken würde. Und dann war ich so mutig und habe ihm noch, ich hatte noch so ein Buch von dem Kasturi über Baba, wo Baba gleich am Anfang auch mit einer Introduction geschrieben hatte und With Love unterschrieben hatte, With Love Baba. Und das habe ich ihm so hingehalten, dass er bitte noch handsignieren, und hat er bloß so sanft abgewunken, so nach dem Motto, das ist jetzt nicht so wichtig. Und dann hat er mich da, ja, das hat keine halbe Minute gedauert. Er hat sich dann wieder auf seinen Stuhl gesetzt, ist auch nicht zu jemand anders noch gegangen, sondern da habe ich gedacht, er hat mir guten Tag gesagt, so nach dem Motto, so etwa wie, endlich kommst du, endlich bist du wieder da. Das war herrlich. Ja, und dann war ich so ganz durchgespült, so ein Gefühl, was ja jeder, der hier war, der es kennt. Und der Rest ist so automatisch abgelaufen, da habe ich gar nicht mehr viel Erinnerung dran. An was ich mich erinnere, das war, wie wir dann im Taxi waren und mich die beiden Italiener dann kurz vor der Ankunft im Hotel fragten, kommst du morgen wieder mit? Habe ich gesagt, nee, ich fahre jetzt nach Puttaparthi, ich muss das jetzt erstmal verdauen. Ich warte dann da auf dem Barber. Das hat der Taxifahrer gehört und hat mir gesagt, dass ich mir ein ganz günstiges Angebot machen könnte, ob ich mitkäme. Habe ich gesagt, klar. Und sind wir da um 5 Uhr morgens da losgefahren. Damals hat man von der Innenstadt nur 5 Stunden hier rausgebraucht, mit den ganzen Bahnübergängen und so weiter. Ja, ich kam hier an, der Ashram war leer, wirkte alles sehr luftig, leicht und freundlich auf mich. Und da kriegte ich ein Zimmer zugewiesen in der Accommodation, Roundhouse 4. C2, das war also auf dem 2. Stockwerk gleich der 2. Raum, werde ich nie vergessen. Das habe ich alleine bezogen, habe mich da eingerichtet, meine Luftmatratze auf den Boden gelegt, aus dem Fenster geguckt und ich fühlte mich da wohl. War so ein sonniger Tag wie heute, es war herrlich. Und da merkte ich irgendwie, da belebte sich was. Also es kam auf einmal auch so eine kleine Hektik da in die Bewegung von den Leuten. Die gingen nicht mehr so gemächlich, sondern die hatten es auf einmal eilig. Und dann bin ich runter und habe gefragt, was ist denn hier los? Und dann haben die mir gesagt, Swami is coming. Ja, dann kam der ganze Trotz. Die haben dann die Accommodation Buildings gestürmt und alles war so Remi-Demi, ne? Und ich hatte mein Zimmer und konnte mir das alles in Ruhe angucken. Das war so ein Geschenk. So ein Geschenk. Tja.
Und dann jetzt in Puttaparthi, der Darshan, der Erste.
Das weiß ich nicht mehr. Nein, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß bloß, insgesamt, da waren so ein paar Erlebnisse. Vom Gefühl her habe ich jedes zweite Mal in der ersten Reihe gesessen. Und ich bin morgens und abends zum Darshan gegangen. Natürlich ist es was Besonderes, in der ersten Reihe zu sitzen. Aber ich glaube, damals waren gar nicht mehr als 8 Reihen. Das war so klein. Da war noch Sand im Compound, der ganz sauber gerecht war. Also glatt. Und da habe ich mir dann auch mal von Swamis Fußspuren so eine Handvoll Sand mitgenommen, weißt du?
Hast du den noch?
Nee, die ist mir geklaut worden. Mir ist vor 2,5 Jahren mein sämtlicher eingelagerter Hausstand, den ich beim Spediteur, beim renommiertesten Spediteur in meinem Wohnort eingelagert habe, geklaut worden. Also die ersten 50 Jahre meines Lebens mit Fotos, mit so dem ganz persönlichen Kram ist mir alles geklaut worden. Und da war eben dieses Fläschchen mit dem Sand dabei. Und dann ins Nirvana. Und als das passiert ist, die Gefühle, die waren einerseits Wut und andererseits grenzenlose Erleichterung. Brauche ich dieses Gelump nicht mehr mitzuschleppen und vor allen Dingen nicht auszusortieren, was ich jetzt haben will und was nicht mehr so wichtig ist und so weiter. Es war jedenfalls ganz bezeichnend. Also Packen von Fotos waren dabei, von Ashram und Swami und alles, ne? Da waren ein paar Fotos bei einer Gelegenheit, wo ich in der ersten Reihe saß und Swamis Füße berührte. Das hat mir schon ein bisschen wehgetan. Aber ich habe mir gedacht, das Wichtigste ist, ich habe das im Herzen, ich weiß, dass es gewesen ist. Und es ist Vergangenheit.
Gute Übung im Loslassen.
Total. Und ich glaube, das hat mir überhaupt sehr geholfen. Also diese ganzen Teachings, die du auch so im Thought of for the Day kriegst und so weiter. Das ist ja ein ständiges Training. Und in solchen Situationen bewährt sich das. Ja.
Du hast sicherlich noch ein paar mehr Erlebnisse, die dir bis heute so präsent sind.
Ja. Ich weiß, dass ich erste Reihe gesessen habe. Ich weiß bis heute nicht, was es bedeutet. Ich habe auch noch nie jemanden gefragt. Da kam Baba vorbei und hat für meinen Nachbarn zur Rechten Vibhuti materialisiert, was so etwa 30 Zentimeter vor meinen Augen passiert ist, und hat ihm das in die Hand geträufelt und hat mit dem Rest, was an seinen Fingern war, hat er mir mit seinem Daumen hier übers dritte Auge gestrichen. Und wenn Baba so nahe kommt, dann schmilzt man ja dahin. Das ist mir damals ja dann auch so gegangen. Und das war besonders intensiv nach dem Erlebnis. Und hinterher kamen die Inder an, als dann der Dajan vorbei war und ich rausging. Da kamen die vorbei und haben meine Füße berührt. Da konnte ich mir gar keinen Reim draus machen. Ich kann das auch jetzt noch nicht nachvollziehen. Ich werde das so, naja, das ist eine besondere Gnade, sowas. Und es ist sicher auch ein Schutz für mich. Ob es eine andere spezielle Bedeutung hat, weiß ich nicht. Ich muss das nicht wissen, ich will mich da nicht von der Neugier leiten lassen, das unbedingt erfahren zu wollen, aber ich würde, wenn mir das jemand erzählen wollte, wo ich denke, der weiß es, da würde ich dem auch aufmerksam zuhören. Aber ich suche das nicht.
Ich lausche auf die Stimme meines Herzens. Ich lausche ganz tief in mich hinein. Ich höre deine Stimme, du rufst nach mir. Deine Stimme ganz klar, ganz nah. Ich bin ja nur gekommen, dir zu sagen, Herr, ich liebe dich, Herr. Tief in mich hinein, ich höre deine Stimme, du rufst nach mir, deine Stimme ganz klar, ganz nah.
Dann hatte ich noch eine ganz, ganz wichtige Sache, wo ich gemerkt habe, wie Baba, wie wir eins sind, sage ich jetzt mal. Das war so, damals saß ich, wenn man sich jetzt die Halle anguckt, dann war, wenn man nach vorne schaut, auf der rechten Seite vor diesen Gebäuden, ja so die Begrenzungsmauer mit einem Haufen Palmen da. Und abends zu den Bajans hat man sich dann locker, nicht so aufgereiht, im Compound aufgehalten und ich saß da unter den Palmen. die nächste Person, die saß vielleicht 5 Meter weiter von mir. Es waren nicht so viele Leute da. Und es war so herrlich, dieses Licht, bevor die Sonne untergeht. Das Kreisen von den Adlern da oben. Dann die zunehmende Dämmerung, der ständige Wandel im Licht. Es war ein Traum. Und gelegentlich kommt Baba dann raus. Er saß damals dann viel vor den Jungs, die da im Mandir die Bhajans gesungen haben. Gelegentlich kommt Baba dann raus und nimmt Kontakt auf mit den Devotees, die draußen sitzen. Und so war das bei dieser Angelegenheit. Und jetzt ist er erst zu der Frauenseite, also ganz ans andere Ende gegangen. Vielleicht 80 Meter von mir entfernt, schätze ich jetzt mal so. Und da habe ich dann Folgendes gedacht. Ich hatte mir nämlich am Tag vorher so eine Japamala gekauft aus Sandelholz, die ich ganz schön fand und die ich so um Hals trug. Die habe ich dann abgenommen und hatte sie so in meiner Hand, in der rechten Hand, und habe die angeguckt und habe gedacht, wäre ja sehr schön, wenn Baba jetzt hier rüber käme und die Japamala segnen würde. In dem Moment, wo ich das dachte, 80 Meter entfernt, dreht er sich um und guckt zu mir. Da kam er da an, ganz langsam, ganz langsam. Und ich habe mich bewusst darum bemüht, keine Gier in mir aufkommen zu lassen, sondern schön, wenn er kommt, aber er muss nicht. Weißt du, so. Zumindest habe ich so mit mir gearbeitet dann, ne? Aber es wäre schon schön. Und er kam und hat die berührt und ist wieder gegangen. Und zwar ohne eine Miene zu verziehen. Also als wäre das das Selbstverständlichste in der Welt. Tja. Und dann war, weißt du, zu Hause dann später, da war eine Frau, eine Bekannte von mir, die ich aus so einer Weiterbildung kannte. Die war ganz interessiert, von mir alles zu hören über Baba. Und die hatte ein sehr schweres Leben. So furchtbar. Der habe ich diese Geschichte von der Japamala auch erzählt. Und die hat mich gefragt, ob ich ihr die Kette mal leihen würde. Habe ich gesagt, klar. Habe sie ihr gegeben. Die habe ich nie mehr wiedergesehen. Ich weiß nicht, wodurch. Irgendwann hat der Kontakt aufgehört. Und das war auch so eine Loslassübung für mich. Nach dem Motto, wenn die jemand braucht, die Betonung liegt auf braucht, dann braucht sie die mehr als ich. Und da konnte ich damit gut leben. Ich bin nicht frei von materiellen Gelüsten. Ne? Ich kann mich an der Materie sehr erfreuen. Gerade an schöner Materie, an schönen Gegenständen. Aber ich weiß, dass es nicht das Wichtigste im Leben ist. Und ich weiß, dass es mir keine Schmerzen bereiten sollte, wenn da was Liebgewonnenes, was Materielles Liebgewonnenes, durch irgendeinen Umstand nicht mehr da sein kann. Und ich merke, es war noch nicht mal ein Kampf. Aber ich musste das hier oben regeln. Ich musste das mit meinem Verstand regeln, lösen. Ja. Das spielte sich ja alles während meines ersten Aufenthaltes hier ab. Und dann war ich im selben Jahr, im Oktober, November, nochmal 5 Wochen hier. Das war von den Begleitumständen nicht so schön, weil da das Wetter widrig war mit viel Regen und so. Da wohnte ich dann auch in den Sheds. Also es war härter. Es war eine Herausforderung mehr. Also da bin ich mit den indischen Widrigkeiten mehr konfrontiert worden. Bei dem ersten Aufenthalt doch, im selben Jahr vorher auch. Denn da musste ich aus dem Ashram raus, als Mahashivaratri war. Da wurden die ganzen Räumlichkeiten dafür, die altverdienten Devotis, die da auch was gekauft hatten, gebraucht. Und da hieß es, musst raus, such dir woanders was.
Da gab es ja auch die Nordhäuser und das alles gab es ja noch gar nicht.
Gab es noch nicht. Da waren die Roundhäuser die letzten Gebäude. Dahinter gab es noch die Sheds, viel weiter hinten. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal da war, da wurde diese Reihe Westhouses, die jetzt gegenüber von der Western Canteen steht, die wurden damals gerade gebaut. Da habe ich auch gesehen, wie die das machten mit den Fundamenten aus Granitsteinen und so. Das war sehr interessant. Das wurde gebaut im Winter 1986. Ja, und Mahashivaratri musste ich jedenfalls raus. Da habe ich da in, damals war Puttaparthi noch ein Kuhdorf. Also da gab es keine, zumindest gegenüber dem Ashram, das waren meiner Meinung nach, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das waren alles Flachbauten, die noch nicht mal ein Obergeschoss hatten. Mit Geschäften und dahinter der Behausung für die Leute. Und da gab es auch die Chitravati Road, die damals noch ein Feldweg war. also wo ein Ochsenkarren fuhr. Und meine Unterkunft, die war so vielleicht 20, 30 Meter in die Chitravati Road rein auf der linken Seite. Das war wie so ein, ja, Gehöft ist zu viel gesagt, es war ein landwirtschaftliches Anwesen, wo in einem Nebengebäude, etwas größere Hundehütte, noch so ein Zimmer war, wo ich dann unterkam, in einer wahnsinnigen Hitze, Ende Februar war das, glaube ich, mit einer Toilette draußen auf dem Hof und dem Gekläffe von Hunden nachts, wesentlich schlimmer, als das im Ashram war. Ja, das war dann also gegen Ende, da war das schon mal eine echte Herausforderung. Und so war das eben dann im Herbst, im selben Jahr, als ich wiederkam, immer, denn da war ich in den Chats, von vorne bis hinten. Ich weiß nicht mehr warum, aber es ging. Und damals noch jeden Morgen um 4:30 aufstehen, dann dann sind wir sogar noch um den Tempel rum, also da gegenläufig, das habe ich mir auch mal von einem erklären lassen, Plus und Minus und die Männer und die Frauen. Ja, das spielt sich jeden Morgen ab und man glaubt es ja nicht, aber wenn man da morgens aufsteht, wie kalt das ist. Man läuft praktisch hier im Schlafanzug rum, ne? Ja, das ist so. Ich glaube, dann angeleint zum Omkar. Ja.
Dann anleihen zum Darshan?
Ja. Nach dem Anleinen, ja, dann waren dann etwa 2-3 Stunden Wartezeit, bis Swami kam. Der kam frühestens um 7 und spätestens um 8. Und später war das dann so, also in den Jahren später, dass man es gewagt hatte, sein Kissen zu verlassen. Und das wurde auch respektiert. Dann ist man zwischendurch zum Frühstück gegangen. Ich habe das dann später so gemacht, wenn ich so um 4:30 aufgestanden bin. Dann bin ich nach dem Omkar wieder rausgegangen, bin auf mein Zimmer zurück, habe meine Yoga-Übungen gemacht, bin zum Frühstück gegangen in der Südkantine und habe dann hastig was gegessen, weil ich Angst hatte, wenn jetzt der Swami kommt, verpasse ich ihn. Und das ist bestimmt 2 oder 3 Mal passiert. Und das ist dann sehr ärgerlich. Naja, ja.
Du hattest auch ein Interview. Ist das zu persönlich, was darüber zu erzählen? Oder?
Das Interview ist überhaupt nicht persönlich. Da ist nämlich gar nichts gelaufen, also äußerlich wahrnehmbar. Ich weiß auch gar nicht mehr. Ich hatte mich da so einer Gruppe angeschlossen, weil da jemand eine Gruppe formen wollte, um ein Interview zu kriegen. Mir war das eher peinlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Es soll nicht abwertend sein, aber ich fand das nicht in Ordnung, dass da eine Gruppe geformt wird, um ein Interview zu kriegen. Ich wollte mich allerdings dann nicht als Kritiker so herausstellen und habe dann mitgemacht. 3 Tage nachdem wir die Gruppe geformt haben, haben wir ein Interview gekriegt. Auf einmal hieß es dann, da stand jemand auf und hat so gemacht und dann hieß es alle davor. Wir waren 25 Leute. Und in diesem kleinen Interviewraum, das ging schon recht kuschelig zu da. Und Swami dabei und das war ein Wirbelwind, so quirlig und lebendig und alles. Und ich hockte da ganz verdruckt, also aus räumlichen Gründen. Ne? Denn man musste sehen, dass man sich da irgendwie klein machte, damit die alle Platz hatten. Und naja, das habe ich aber bloß am Anfang so empfunden. Danach habe ich nichts mehr gemerkt. Da habe ich bloß mitgekriegt, ich sag jetzt mal, dass der Baba da mit so ein paar Frauen rumgealbert hat, die sich einen Mann wünschten. Er hat die auch ein bisschen veralbert, also ein bisschen hochgenommen. Und an eins kann ich mich noch ganz genau erinnern, da war ein junger Mann, der hat gefragt, Swami, are you God? Und Swami hat darauf geantwortet, you are God. The difference between the two of us is that I know it and you don't. Swami hat geantwortet, du bist Gott. Der Unterschied zwischen uns beiden ist, dass ich es weiß und du weißt es nicht. Und irgendwie ist mir schon spätestens bei dieser Gelegenheit bewusst geworden, hey, du bist hier in einem Interview-Szenario und du kannst auch Fragen stellen. Aber eine Frage zu formulieren, wäre eine ungeheure Anstrengung für mich gewesen. Ich habe mich innerhalb 0,0 damit abgefunden, nee, ich habe keine Fragen. Mir fällt hier gar nichts ein. Und nachdem ich das geklärt hatte für mich, war es noch besser. Also es war einfach, ja, vielleicht ist es zu vermessen, aber ich würde sagen, so fast reines Sein. So, dass so in die Richtung ging das.
Was ist Baba für dich?
Weißt du, ich antworte jetzt mal auf dem Niveau von damals. Denn diese Frage habe ich mir überlegt, bevor ich das erste Mal wieder nach Hause gefahren bin. Was sage ich denn den Leuten, die mich das fragen, ohne die jetzt vor große Probleme zu stellen? Und da ist mir dazu eingefallen, Swami ist für mich ein vollendeter Mensch. Er wird jeder Herausforderung an ein Vorbild gerecht. Ich konnte mir nichts vorstellen, dass er irgendwie in Bezug auf Vorbild irgendwelchen Ansprüchen nicht gerecht werden würde. Das hat mir da in dieser Definitionsfrage gereicht. Ja, und inzwischen weiß ich, dass er ganz viel mehr ist. Und dann geht's so in die Richtung Swamis Prinzipien, Satya, Dharma, Prema, Shanti und Ahimsa, die kriege ich auf Deutsch jetzt nicht so gut hin, also nur mit Überlegungen, also Satya, Wahrheit, Rechtschaffenheit, Liebe, Frieden und Gewaltfreiheit. Das sind ja die vier Prinzipien, auf denen ein Leben aufgebaut sein sollte. Das ist mir immer ein Maßstab, wenn ich in einer verzwackten Situation bin, wenn ich mich frage, ist das jetzt in Ordnung, wie ich mich verhalte oder was ich einfordere oder so. Diese Begriffe zu erklären, ist ja ungeheuer schwierig. Genauso schwierig, wie es ist, Gott zu erklären. Also da kommen wir in den Bereich, wo unsere Sprache, die ja materiell ist, wo die nicht mehr ausreicht. Und infolgedessen kann ich auch das, was Baba noch zusätzlich zu dem absoluten Vorbild ist, das kann ich nicht definieren. Da fehlt die Sprache. Ich komme dem sicher näher, wenn ich sage, Baba entspricht dem Absoluten. Wenn man davon ausgeht, dass das ein gutes Prinzip ist, dann kann man das so stehen lassen. Aber das jetzt näher zu beschreiben, das geht nicht. Das ist aber auch für die, die hier noch nicht waren, die Baba noch nicht kennen. Insofern eine Aufforderung, wenn ich sage, das kann man wirklich nur erfahren. Und ich behaupte jetzt aus eigener Erfahrung, ich bin ja jetzt schon das dritte Mal hier, seit Baba nicht mehr da ist. Wir haben jetzt Januar 2013 und er ist im April 2011 gegangen. Dass Baba was ganz Besonderes ist, sage ich jetzt, das spürt man immer noch, wenn man in der Halle ist. Speziell, wenn man sich, wie das ja jeden Tag möglich ist, zum Samadhi begibt, den auch physisch berührt und damit ganz intensiv Swamis Schwingung aufnehmen kann. Gerade wenn man sich's gestattet, an den Rand zu gehen, wo man ein bisschen länger liegen bleiben kann. Und nicht von den Sevas da weggescheucht wird. Ne? Ja, das bevorzuge ich eben auch, da an der Seite zu bleiben, wenn man dann seine Ruhe hat.
Take me away, won't you carry me? Let me rest in your arms for a while. Take me away, won't you carry me? Let me bathe in the sweetness of your smile. Oh, Baba, take me in your arms for a while. Take me away, won't you carry me? Let me bathe in the sweetness of your smile. Oh, Baba, take me away. Sigh, Baba, take me away, won't you carry me? Let me bathe in the sweetness of your smile. Oh, Baba, take me away. Sai Baba, take me away. Take me away, won't you carry me? Rest in your arms for a while. Take me away, won't you carry me? Let me bathe in the sweetness of your smile. Oh, Swami, take me away. Oh, Swami, take me away. Take me away, won't you carry me? Let me rest in your arms for a while. Take me away, won't you carry me? Let me bathe in the sweetness of your smile. Oh, Swami, take me away. Oh, Swami, take me away. Take me away, won't you carry me? Let me rest in your arms for a while. Take me away, won't you carry me? Let me bathe in the sweetness of your smile. Oh, Baba, take me away. Sai Baba, take me away. Take me away, won't you carry me? Let me rest in your arms for a while.
Dieter, ich würde jetzt gern einmal ein anderes Thema ansprechen. Du hattest ja eben auf die menschlichen Werte, also auch auf die Gewaltlosigkeit hingewiesen, und du hast erzählt, wie du damals in dein Zimmer gegangen bist, um Yoga zu machen. Du warst damals ja noch berufstätig und du warst ein Angehöriger des Militärs,
ja.
Starfighter-Pilot. War diese Mischung damals, Starfighter-Pilot und Yoga, eine, sagen wir mal, ganz alltägliche Mischung? Also ich möchte einfach darauf hinaus, für mich als Laien ist ein Starfighter-Pilot erstmal jemand, der sich auf einen Krieg vorbereiten muss. Wie passte das mit Swamis Gewaltlosigkeit zusammen? Gab es da innere Konflikte? Allerdings wird in der indischen Mythologie, also in der Gita, auch ein Krieg erwähnt und nicht als was Negatives gesehen, sondern
ganz genau. Ganz genau.
Wie hast du das damals erlebt?
Damit habe ich mich natürlich auseinandergesetzt. Also gefühlsmäßig war das für mich überhaupt kein Problem. Wobei man sagen muss, ich bin 1990 pensioniert worden, also aus dem Militär ausgeschieden. Man wird ja als Strahlflugzeugführer mit 41 pensioniert. Aber das waren eben, kannst du ja ausrechnen, 4,5 Jahre, die ich regelmäßig dann auch hier zum Baba gekommen bin. Ich habe auch unter meiner Fliegerkombi die Japamala getragen. Und ich war die letzten 6 Jahre Fluglehrer. Und da ist man mit persönlichem Rufzeichen, was man als Lehrer zugewiesen bekam, im Funksprechverkehr aufgetreten. So sollte ich das mal sagen. Das war Guru. Und Guru war das Wort, was mir von meinen Kameraden gegeben worden ist. Die haben mich immer Guru gerufen. Und da war klar, dass ich jetzt da, ich weiß gar nicht genau, requested habe ich das nicht. Also ich habe mich danach gefragt, das ist mir irgendwie zugeteilt worden. Ich war damit einverstanden.
Also die wussten, dass du nach Indien fährst, ja, und haben dich darum Guru genannt.
Ganz genau. Und die wussten auch damals, dass ich Vegetarier war. Und das war irgendwie total normal. Die haben mich da zwar, weißt du, du musst dir so einen Haufen Piloten als einen riesengroßen Kindergarten vorstellen. Also damals war das so. Das hat sich inzwischen geändert. Da wurde geflaxt und Witze gemacht. Und die einzigen, in Anführungszeichen, gehässigen Bemerkungen, die ich über mein Vegetariertum bekommen habe, war, ja, du bist vielleicht ein Charakterschwein. Du frisst den armen Karnickel ihr Futter weg. Aber das war's. Also das war halt ein bisschen witzig, ne? Und die haben ihre Späßchen gemacht. Und ich verfügte ja dadurch, dass ich mich schon eine ganze Weile mit der Astrologie, also der psychologischen Astrologie, auseinandergesetzt habe, verfügte ich über das Horoskop, über Einsichten, zu denen man sonst nicht kommt. Also mir sind da durchs Horoskop Zusammenhänge klar geworden, die man sonst erst, sagen wir mal, durch Lebenserfahrung kriegt. Also so vom Prinzip her. Und wenn die sich eine Einsicht erwarteten oder wenn die davon ausgingen, dass eben die Betrachtung ihres Horoskops, also ihres Geburtsbildes, das ist die Zeichnung, die auf den Moment gemacht wird, wo das selbstständige Leben anfängt, nämlich mit dem ersten Atemzug. Und das ist ja höchst individuell. Und wenn man sich diese Zeichnung anguckt, dann kann man vom Prinzip her Aussagen machen über das, wie ein Leben verlaufen kann vom Prinzip her und aber auch, was im Moment ansteht. Ansteht in Bezug auf, was ist die Herausforderung, die jetzt da ist, was ist die Lehrstunde, welchem Thema muss ich mich widmen, wozu bin ich herausgefordert. Und wenn einer in Schwulitäten steckt, was weiß ich, im Beruf, in seiner Beziehung, in finanziellen Schwierigkeiten und so weiter und nicht mehr weiß, wie geht er das am besten an, da hilft, davon bin ich überzeugt, im Blick ins Horoskop. Und da habe ich irgendwann mal mit denen darüber gesprochen und die haben mich dann getestet und haben gemerkt, dass das hilft. Also helfen insofern, man muss natürlich was tun, aber man hat einen Anhaltspunkt. Man weiß, in welche Richtung man wühlen, baggern, tun muss. So. Und das hat mir ja in meinem eigenen Leben auch geholfen. Das hat denen auch geholfen. Und das, also wir sind damit mit so komischen Sachen, sage ich jetzt mal, ziemlich normal umgegangen. Ich war damit kein Außenseiter. Vielleicht lag es auch mit daran, weil ich da normal mit umgegangen bin.
Hast du mal ein Barbers Horoskop geguckt?
Ja.
Und?
Jeder Astrologe kann ein Horoskop nur bis zu seinem eigenen Bewusstseinshorizont deuten. Und ich habe keine einzige Deutung gemacht. Mich hat dieses Gebilde als solches interessiert. Ich habe ein paar Prinzipien erahnt. Weißt du, wie er so auftritt im Kontakt mit den Devotees, was für Lehrstunden er ihnen erteilt, wie er sie herausfordert. Das kann ich mit den Prinzipien, die ich daraus erkenne, Skorpionprinzip, so nicht locker lassen, Grinding bis an die Wurzel, also dieses in den Mühlstein nehmen, die Waschmaschine, das Ganze ist ja hier eine Waschmaschine, das kann man darin erkennen, aber mehr nicht, also ich nicht.
Du hattest ja die Japamala unter deiner Fliegerkombi. Warst du manchmal in Situationen, wo du nachher gesagt hast, danke, Barber? Also ich meine, es sind ja mindestens 100 Starfighter abgestürzt.
Da flog ich nicht mehr Starfighter. Es sind übrigens 250 abgestürzt. Und zur Zeit, als ich bei Barber war, bin ich einen harmlosen Flieger geflogen, den Alpha Jet. Das war ein Schulflugzeug, was von der Patrouille de France, also dieser französischen Kunstflugstaffel, eben auch als Kunstflugzeug eingesetzt worden ist, als Kunstflieger mit ihrem Formationsflug da. Also das war ein harmloser Flieger, leicht zu beherrschen. Also ich hatte da in dem Zusammenhang, ich hatte keine kritischen Situationen, nix. Die hatte ich vorher. Also an die konnte ich mich dann auch gut erinnern, wo ich gedacht habe, da hat einer ein Händchen über mich gehalten. Und diese Frage, die hat noch einen anderen Teil beinhaltet. Mit dem Krieg, genau. Nö, das hat mir keine Probleme. Eben, gemäß dieser indischen Geschichten, sage ich jetzt mal, der Krieg, der sich im Außen abspielt, das ist das, was außen stattfinden muss, weil wir es im Inneren nicht bewältigen. Das verdichtet sich mehr und mehr und findet dann im Außen statt. Und das ist nichts Schlechtes, das ist notwendig. Zudem, damals war unser deutsches Militär überhaupt nicht von dem Kriegsgedanken beherrscht. Im Gegenteil, die Doktrin war damals, wir müssen gut sein, damit die Bösen im Osten es gar nicht wagen, uns anzugreifen. Und hatten auch insofern keine Probleme damit, weil wir ja wussten, wir sind da, um einen Krieg zu verhindern. Das war damals für Deutschland, auch nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs, das war die Prämisse der Bundeswehr, nie wieder Krieg. Und so haben wir damals das gesehen.
Ja, gibt es für dich außer diesen fünf menschlichen Werten noch ein weiteres ganz wichtiges Prinzip, um die Menschen ohne Angst und Vorurteile wieder einander näher zu bringen? Möchte ich es mal formulieren.
Ja, ein Teil habe ich schon eben gesagt, die fünf Prinzipien. Das ist so wie so ein innerer Maßstab, mit dem man alles in jeder Situation in Windeseile abklopfen kann. Und es funktioniert. Dann das, was ganz Grundsätzliches ist für mich wichtig, und das ist schwer, das ist richtig schwer, dass Swami das Leben als Auftrag erklärt, für den anderen da zu sein, dem anderen zu helfen. Das fasst er zusammen, help ever, hurt never. Also hilf immer, verletze nimmer. Das ist nicht so ganz einfach. Aber es ist eine gute Richtschnur. Und das ist vor allen Dingen so eine frontale Kriegserklärung an das Ego. Und was gut ist. Also das, man merkt es ja auch, wie wohl man sich fühlt, wenn man einem anderen helfen kann oder einem anderen zu Diensten sein kann. Und was ich heutzutage eben, ich sage jetzt mal, wenn man Zeitungsberichte oder Medienberichte überhaupt als Reflexion unserer Welt ansehen sollte, was ein Fehler ist, dann geschieht ja offensichtlich genau das Gegenteil im Augenblick. Der Egoismus, die Selbstzucht, nimmt immer radikalere Züge an. Und so, dass man ja, wenn man das beobachtet, denkt, ja, irgendwann ist das so gar nicht mehr zu steigern, oder? Bloß was für mich dann wiederum, was mich zuversichtlich macht, ja, dann kippt es auch bald um. Also dann setzt wieder eine Bewegung in die andere Richtung ein. Und ich denke, es hat schon stattgefunden oder es findet im Augenblick statt. Also ein Augenblick im Weltgeschehen sind 10 Jahre, so nach meinem Empfinden. So. Ja, das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, das ist, glaube ich, die wesentlichste Botschaft, die ich jedem Menschen ans Herz legen kann. Dazu braucht man gar nicht religiös zu sein, sondern da braucht man bloß seinen gesunden Menschenverstand zu benutzen. Ja.
Ja, dann danke ich dir, dass du das mit unseren Hörerinnen und Hörern geteilt hast.
Ja, gerne. Gerne. Danke. Ja. Ich habe jetzt Dinge auch das erste Mal ausgesprochen. Das war schön. Das war schön. Danke.
Damit geht unsere heutige Sendung wieder zu Ende. Wir waren bei Dieter Erbe und ich bin immer wieder fasziniert, wie unterschiedlich und vielfältig die Wege zu und mit Sai Baba sind. Damit verabschieden wir uns für heute von Ihnen. Am Mikrofon begleitete Sie Evelyn Seliger.